Guten Morgen, liebe Gemeinde. Es fühlt sich für mich irgendwie fremd und heimisch an, hier zu stehen vorne. Viele von euch kennen mich, manche kennen mich nicht so gut, aber zu predigen, das habe ich bis vor 10 Jahren so halbwegs regelmäßig hier gemacht, war dann ja unterwegs. Und ihr seht schon das Thema. Zwei Sprechblasen, Gesetzlichkeit, Gehorsam, schwieriges Thema. Warum ich das sage, herzlichen Dank dir. Warum ich sage, ich war schon mal hier, ist, wenn man irgendwo eine Zeit lang war, auch gepredigt hat, mit den Menschen unterwegs war, hinterlässt man automatisch auch ein Stück verbrannte Erde. Ihr kennt das. Man ist hier mit 200 Leuten, nicht jeder ist dein bester Freund. Und nicht alles, was du sagst, gefällt jedem und nicht jede Diskussion endet mit einer Umarmung. Ich habe einen riesen Vorteil, ich bin sehr vergesslich. Ich weiß nicht, was ich euch alles angetan habe, die mich kennen. Ich weiß es nicht mehr. Ich sage das vorher, weil es mir ganz wichtig ist. Als Prediger habe ich einen Anspruch, Gottes Botschaft weiterzusagen. Und zwar genau so, wie es in der Bibel drinnen steht. Wenn ihr mich kennt und in mein Leben reinschaut, dann stimmt das vielleicht nicht immer miteinander überein. Nicht ganz. Also ich bemühe mich sehr, aber es klappt halt nicht. Ich glaube, das kennt ihr. Das ist nicht so einfach. Und auch bei dem heutigen Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß, einige von euch waren mal in solchen Gemeinden, wo es solche Themen gab. Ich habe über die letzten Jahre sehr häufig diese Diskussion gehabt. Zwei Leute stehen zusammen, es geht um ein Thema. Einer sagt, das ist gesetzlich, der andere sagt, nö, ist es nicht. Ja, was ist es denn jetzt? Was müssen wir denn leben? Was sollen wir denn leben? Zu was sind wir denn herausgefordert? Wo geht es entlang? Und ich versuche mit euch, das heute so ein bisschen auseinander zu glauben, dass jetzt so eine Predigt, die so ein bisschen in Kreisen zieht, weil es sind mehrere Themen und dann sage ich vorher schon was, was eigentlich nachher kommt und dann wiederhole ich nachher was, was schon vorher mal war. Das verquickt sich ein bisschen miteinander. Aber ich hoffe, dass wir am Ende der Predigt alle da sitzen und uns über Gott freuen und mehr über ihn erkannt haben und rausgehen und sagen, jetzt habe ich ein bisschen mehr wenigstens verstanden. Also das ist meine große Hoffnung heute. Ich weiß, dass wir nicht alle hell erleuchtet rausgehen werden, aber es wird ein Versuch sein, dorthin zu kommen. Und das Spannende war, letzte Woche hat ja Andreas gepredigt, Andreas Neudecker zum ersten Mal, der wohnt ja bei mir im Haus, aber wir haben uns nicht abgesprochen. Aber mein Thema baut ja genau auf sein Thema auf, es ist ja quasi die Nachfolgepredigt. Und als er letzte Woche gepredigt hat, sage ich von ihm, das war gut, was du gemacht hast, du hast genau meine Predigt vorbereitet, jetzt muss ich nicht noch einen Kreis mehr ziehen. Und dieses Thema Religion, Glaube oder Gesetzlichkeit, Gehorsam jetzt von uns, ist eine Frage, die unsere Zeit bewegt, glaube ich. Ist euch, glaube ich, allen begegnet, bewegt uns alle. Und letzte Woche hat Andreas das Thema genommen, Religion und Glaube. Wie begegnet dir Religion, wie begegnet dir Glaube? Ich komme gleich nochmal ganz kurz zurück, dann werden wir uns kurz fragen, woher kommen eigentlich die Gesetze Gottes? Welchen Zweck haben sie? Dann werden wir uns damit beschäftigen, was ist denn eigentlich Gesetzlichkeit und welchen Rahmen braucht Gehorsam, damit er Gott gewollt ist? Damit es nicht irgendein Knechtsgehorsam ist, der keine Auswirkung hat und der nicht gesund für uns ist. Den gibt es nämlich auch. Zu Andreas seiner Predigt. Ein Punkt, den ich nochmal rausnehmen und betonen will, ich habe nochmal mit ihm drüber geredet, das ist abgestimmt mit ihm, das würde er abnicken, was ich jetzt sage. Und da geht es um den Zugang zu Gott. Wie ist eigentlich der Zugang zu Gott? Wie begegnet Glaube, Religion dem Menschen? Und das sind eklatante Unterschiede. Das habt ihr letzte Woche gespürt. Andreas ist ein sehr emotionaler Prediger, man hat ihm das abgespürt. Das sind Riesenunterschiede. Ob die Religion begegnet oder ob die Jesus begegnet. Das ist nicht dasselbe. Jesus begegnet dem Menschen. Und Andreas hat sehr detailliert darüber berichtet, wie begegnet Jesus den Menschen, die noch nicht mit Jesus unterwegs waren. Denn am Teich Bethesda oder die blutflüssige Frau oder die Gerasena, das sind nicht Jünger, die ihm nachgefolgt sind. Denen ist er in Gnade begegnet, denen ist er offen begegnet. Da hat er nicht angesprochen, was jetzt falsch ist. Aber Andreas hat dann auch den Hinweis gegeben und gesagt, ja, da gab es dann den Kommentar, sündige fortan nicht mehr. Es kommt eine Herausforderung danach. Sobald sich einer dieser Botschaft Jesu zuwendet, kommt eine Herausforderung danach. Da geht es dann um den Gehorsam und Rahmen des Gehorsams und wo führt das alles hin. Aber zuallererst, bevor du sagst, ich will mit Gott leben, begegnet dir Jesus völlig frei. Er bewertet nicht dein Leben, er fragt nicht, was machst du jetzt schon alles richtig und was machst du alles falsch. Und ordne zuerst dein Leben, dann können wir mal drüber reden, dass ich zu dir komme. Nein, Jesus klopft bei dir an, völlig wertfrei, wo du unterwegs bist, wer du bist, was du gerade gemacht hast, was mit dir passiert ist. Und will dir den Zugang zu Gott ermöglichen. Welche Bedingungen erwarten uns, wenn wir mit Gott leben wollen? Das ist das Thema danach, das ist das Thema, was wir heute besprechen. Aber Gott begegnet uns und Gott will uns begegnen. Und die Frage, ich hoffe, du hast sie dir letzte Woche schon gestellt, aber es ist auch die Frage für heute, wo stehst du denn? Ist Gott dir begegnet letzte Woche oder heute oder in der Woche, in der er unterwegs war und ihr sagt, eigentlich lebe ich noch gar nicht mit Gott und habe gar nicht Ja zu ihm gesagt, er begegnet mir einfach. Oder ist Gott dir schon begegnet? Du hast Ja gesagt und fragst dich, wie geht es weiter, wo geht es hin? Oder bist du da unterwegs, dass du sagst, ich habe vor 30 Jahren, vor 40 Jahren schon Ja gesagt zu Gott, aber an manchen Stellen frage ich mich trotzdem, was ist jetzt Sache, wie geht es weiter? Irgendwo sind wir unterwegs und wir hoffen und ich hoffe, wir haben Begegnung mit Gott. Positive Begegnung. Woher kommen die Gesetze Gottes? Und ich habe gleich dazu geschrieben, es ist eine Frage von Moral. Wie sind die Spielregeln von Gott ausgedacht, wie alles funktioniert? Oder anders gefragt, was ist denn gut und was ist böse? Denn daran werden Gesetze ausgerichtet. Was ist gut, was ist böse? Es ist eine Frage der Moral. Und eine Frage an dich wäre, weißt du, woher deine Moralvorstellungen kommen? Weißt du, woher deine eigenen Moralvorstellungen kommen? Es gibt was Schönes, das nennt sich Pubertät. Also vor der Pubertät ist es so, da gibt es Eltern, hoffentlich, und die erzählen dir ganz lang, was richtig und falsch ist. Und die erzählen dir das 100-mal. Ich weiß, ich habe eigene Kinder, die gerade klein sind. Also das, was mir wichtig ist, ich habe das denen schon so oft erzählt. Und ich merke, so über die Jahre, eins nach dem anderen übernehmen sie so ein bisschen, gegen das meiste rebellieren sie. Aber es kommt Stück für Stück dazu und ich merke, sie übernehmen so ein bisschen im Reden und im Denken die Moralvorstellung von Papa und Mama. Die setzen sich nicht, der Fünfjährige setzt sich nicht selber hin und fängt jetzt an zu überlegen, was finde ich denn eigentlich gut und falsch. Nein, der hört Papa zu und hört nochmal zu. Er hat ein rebellisches Herz, habe ich auch. Habe ich vor ein paar Wochen gemerkt. Und ich glaube, das haben wir alle. Das war für mich so eine spannende Geschichte. Ich erzähle sie jetzt euch eigentlich, ich habe sie gar nicht vorbereitet. Ich bin ja völlig unbedarft, was Fußballstadien angeht. Also ich liebe Fußball, habe selber viel gespielt, aber ich gehe da eigentlich nie hin. Und meine Kinder fangen jetzt an, sich für Fußball zu interessieren, dachte ich mir, ich gehe mal mit ihnen Borussia Dortmund, weil mein Bruder da war. Dann haben wir uns Karten gekauft, was wir nicht wussten, ist, ich darf die nicht am Drittmarkt kaufen, sonst komme ich da nicht rein. Das wusste ich aber nicht, ne? Ich bin ja völlig unbedarft in der Sache. Kauf die beim Drittanbieter, geh da hin und schmeißen die uns raus. Stehen wir mit zwei kleinen Kindern da, waren schon im Stadion drin und schmeißen die uns wieder raus und sagen, geht nicht. Oh, den habe ich aber beschimpft. Wisst ihr warum? Weil ich so ein rebellisches Herz habe gegen Regeln. Er hat ja nur die Regeln befolgt. Es gibt ein Gesetz in Deutschland, das sagt, das darf man nicht wegen Übergewinnern, was da ist. Ich kenne die Regeln nicht genau, aber es ist eine Regel, die richtig ist. Und der hat die befolgt und schmiss mich raus, weil es richtig ist. Nur weil ich halt nicht gewusst habe, dass ich es nicht so kaufen darf und meine Kinder dabei waren, meinte ich, den beschimpfen zu müssen, obwohl er das Richtige macht. Aber das ist, weil ich ein Herz habe, das nicht immer die Regeln befolgen will, sondern das will, was ich will. Und was vielleicht für mich in dem Moment gut ist. Also ich wünsche mir, dass alle anderen alle Regeln befolgen, aber wenn es mich trifft, wo es schwierig wird, will ich es vielleicht nicht. Sondern merkte ich, mein Herz ist nicht immer begeistert von dem, was alles Regeln da sind und was da ist, aber es ist egal. Aber Kinder lernen mal von den Eltern, also von außen. Und dann kommt die Pubertät. Und das merken die Eltern auch. Da verändert sich was und auf einmal fängt das Kind selber zu denken. Und dann wird es erst recht schwierig für die Eltern. Ne? Weil dann übernehmen die Kinder nicht mehr die Moralvorstellung der Eltern, bilden sie sich ihre eigenen Moralvorstellungen. Und so ist das, ob das jetzt durch die Medien ist, durch die Eltern. Also unsere eigenen Moralvorstellungen sind eine Mischung aus meinem eigenen Erarbeiten, was ich gut und richtig finde und was mir von außen erzählt wird, was gut und richtig finde. Das mischt sich irgendwann, dann bilde ich mir das aus und sage, das und das und das finde ich gut. Und so hat sich meine Moral gebildet. Und jetzt ist die große Frage, wie bildet sich eigentlich Gottes Moralvorstellung? So, jetzt muss ich einmal kurz hier drauf gucken, nur damit ich weiß, wo ich mit der Folie unterwegs bin. Genau, das habe ich aufgeschrieben. So, woher kommt eigentlich deine Moralvorstellung, woher kommt Gottes Moralvorstellung? Und bei Gott ist es interessant, weil Gott setzt sich ja nicht hin, nimmt sich einen Kaffee, setzt sich in seinen Schaukelstuhl und denkt sich so, was finde ich denn jetzt eigentlich gut und was finde ich denn eigentlich schlecht? Und bei Gott ist es auch nicht so, da kommt irgendjemand, ein Mensch, ein Engel oder irgendjemand und sagt etwas und Gott denkt sich, das ist aber schlau, da muss ich jetzt mal nachdenken, ob das, was ich vorher gedacht habe, richtig ist. Das passiert bei Gott nicht. Gott passt seine Denkweise nicht an und profitiert auch nicht moralisch von irgendjemandem. Sondern Gottes Moral definiert sich aus seinem eigenen Sein und aus seinem eigenen Wesen. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Gott ist Liebe und deshalb gibt es Gebote zur Liebe. Und Gott ist Treue und deswegen sagt er, lüg nicht. Und Gott ist Wahrheit und deswegen sagt er, lüg nicht. Gott ist Treue und deshalb gibt es einen Bund der Ehe und es gibt eine Gemeinschaft, die zusammengebunden ist. Und es gibt Kinder, die nicht verlassen werden. Das gehört da alles dazu. Und Gott ist Licht. Und deswegen nimmt er uns aus der Finsternis heraus und führt uns ins Licht. Gott sagt, und das ist definiert in seinem Wesen, hier ist ein Rahmen, in dem du mit mir leben kannst. Diesen Rahmen habe ich mir nicht ausgedacht, um dich zu ärgern. Dieser Rahmen kommt aus meinem eigenen Wesen. Und wie ein Fisch Wasser braucht, braucht ein Mensch, der mit Gott leben will, ein angepasstes Leben an das Wesen Gottes. Anders funktioniert das nicht. Wenn du sagst, ich will nicht so leben, wie es Gott entspricht, dann kannst du nicht in der Nähe Gottes sein. Das schließt sich aus. Das funktioniert nicht. Und dann kommt dazu, dass Gott unser Herz verändert. Das lesen wir in Römer 8. Der Heilige Geist zieht in unser Leben ein. Verändert unsere Vorstellung und vor allem unseren Wunsch, heilig zu leben und diesen Moralvorstellungen zu entsprechen. Ganz nah bei Gott zu sein. Zusammengefasst über die Moral Gottes könnten wir sagen, Gottes Wesen erfordert ist, dass wir uns, wenn wir in seiner Nähe sein wollen, seinem Wesen anpassen. Und der Rahmen um diese Anpassung herum nennt sich Gottes Gebote oder Gottes Gesetz. Sein Wesen ist die definierte Grundlage aller Gebote. Heiligkeit. Aus Gottes Wesen sind die Gebote abgeleitet. Das heißt, Gott denkt sich da nicht irgendwas aus. Deswegen finde ich schwierig, wenn Menschen diskutieren, zum Beispiel darüber, dass Gottes Gebote einengend sind und uns den Spaß verderben wollen am Leben und uns irgendwo hinführen, wo nichts mehr lustig ist und nichts mehr, das kennt ihr. Die Diskussion hatte ihr sicher auch schon. Welchen Zweck haben die Gebote Gottes? Das, was uns die Bibel ganz klar zeigt, ist, wir schaffen es nicht, uns an die Gebote Gottes zu halten. Ich habe euch das am Anfang über mein eigenes Leben gesagt. Ich habe es früher nicht geschafft, ich schaffe es heute auch nicht. Ich habe genug Probleme in meinem Leben, habt ihr auch. Es zeigt uns unsere Sündhaftigkeit auf, das Gesetz. Und weil es unsere Sündhaftigkeit aufzeigt, es zeigt uns deshalb auf, weil sie den Rahmen festlegt, das Gesetz, wie wir uns in Gottes Gegenwart verhalten müssen, damit wir in seiner Nähe sein können. Das sind ja der Bezug zueinander. Das heißt, es zeigt uns unsere Sündhaftigkeit auf. Wir müssen gerettet werden. Das hat Jonas schon am Anfang gesagt und das hatten wir auch letzte Woche. Gott begegnet dir, um dir eine Einladung auszusprechen. Und die Begegnung mit Gott entsteht aus reiner Gnade. Das, was ihr hier immer wieder hören werdet in dieser Gemeinde, wenn gepredigt wird, ist, Jesus ist am Kreuz gestorben. Es ist ein einzigartiges Geschenk, es ist ein wunderbarer Segen, der uns durch dieses Kreuz zuteil wird. Und ich nicht, du nicht, die ganze Gemeinde nicht, egal welcher Mensch. Wir können wirklich nicht das Kleinste dazu beitragen, nicht einen Millimeter näher an Gottes Heiligkeit kommen aus unserer eigenen Kraft, unserem eigenen Handeln. Das funktioniert nicht. Wie käme jemand von uns auf die Idee, dass das möglich ist? Und manchmal wird das suggeriert oder gepredigt. Und Schande über jede Gemeinde und Schande über jeden Christen, der was anderes behauptet. Der sagt, du kannst was dazu leisten, dass Gott dir begegnet und dass du gerettet werden kannst. Wir können Gott frei begegnen durch das Kreuz, durch nichts anderes, durch Jesu Tat, nichts anderes. Gelten die Gebote heute noch so? Und ich habe es ja schon ein bisschen beantwortet. Gelten die Gebote Gottes noch so? Auch die, die wir im Neuen Testament haben. Wie im Alten Testament. Das ist auch etwas, das ich öfter höre. Ja, aber im Alten Testament ist klar, da müssen sie heute haben wir Freiheit. Die Gnade gibt uns Freiheit. Und da würde ich gerne mit euch das Beispiel Israel einfach angucken. Hat sich Gott verändert? Und ich glaube, nein, denn sein Wesen hat sich nicht verändert. Und der Rahmen, um in seiner Nähe zu leben, kann sich nicht verändert haben, weil Gottes Wesen sich nicht ändert. Und es ist wenig Unterschied zwischen dem, jetzt habe ich den Faden nicht verloren, aber den schrieb. Egal. Es hat sich wenig in dem verändert, wie Gott uns begegnet und was wir tun müssen, um in seiner Nähe zu sein. Israel, also uns hat Jesus gerettet durch das Kreuz. Israel hat Jesus aus seiner Liebe heraus aus Ägypten befreit. Er ist mit ihnen eine familiäre Beziehung eingegangen, also eine familienähnliche Beziehung. Uns hat er zur Familie gemacht. Das ist ein Riesenunterschied. Und Israel hat er die Gebote gegeben, die 10 Gebote, die 613 Vorschriften. Ich hoffe, ich habe die Zahl richtig im Kopf. Und danach sollten sie leben. Und sie hatten ganz viele Vorschriften, dann konnten sie Gott begegnen und in seiner Nähe sein. Und wir haben auch viele Gebote, die uns in Gottes Nähe halten oder von Gott fernbringen. Das heißt, da ist altes Neues Testament, da ist nicht viel Unterschied. Der Unterschied ist, und das ist schon ein spannender Unterschied, im Alten Testament hören wir ganz häufig, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Im Neuen Testament haben wir einfach sehr viele Imperative, Aufforderungen. Wir haben den Heiligen Geist, es sind Dinge mehr möglich und anders möglich, als es im Alten Testament war. Du sollst nicht lügen. Das Neue Testament fordert uns auf, sagt die Wahrheit, dein Ja soll ein Ja sein, dein Nein soll ein Nein sein. Und das könnte man jetzt durch die 10 Gebote durchnehmen und äquivalente Imperative finden. Wir finden ganz, ganz viele Aufforderungen. Mach das so. Liebe deine Frau, sei treu, geh zur Gemeinde, was auch immer. Das ist alles noch kontextualisiert. Also ich bin jetzt nicht hier und stehe nicht hier und sage euch, ihr müsst das und das und das, das will ich gar nicht. Ne? Ihr müsst für euch den Weg finden, da kommen wir noch dazu. Und jetzt kommen wir zu der Frage, wenn die Gebote Gottes aus seinem Wesen heraus ein definierter Rahmen ist, der Lebensbeziehung mit Gott möglich macht, worüber reden wir denn, wenn wir über Gesetzlichkeit reden? Was ist dann Gesetzlichkeit? Das überspringe ich. Und was Gesetzlichkeit ist, das macht Jesus an den Pharisäern klar. Da gibt es eine Schimpf- und Schandrede von Jesus über die Pharisäer, Matthäus 23, lest euch das mal durch, das ist eine ganz spannende Rede. Und Gesetzlichkeit, wie wir sie dort finden, definiert einen ganz klaren Fall, nämlich da, wo Menschen ein Regelwerk erstellen, um zu erzählen, dass es möglich ist, mit Gott Begegnung zu finden und gerettet zu werden, weil man so und so handelt. Der Versuch aus eigener Kraft, Gott gefällig zu leben, oder eigentlich muss man sagen, gerettet zu werden, ist eine Frage des Heils, nicht der Heiligung. Gesetzlichkeit ist eine Frage des Heils, nicht der Heiligung. Ich kann so und so leben, dann akzeptiert mich Gott schon. Die Pharisäer hatten keine Ohren mehr zu hören und keine Augen mehr zu sehen. Sie waren blind und taub und haben nicht erkannt. Sie haben es nicht erkannt, dass der Mensch von Jugend an nur Böses im Sinn hat, zu jeder Sünde fähig ist und keine Mikrosekunde vor Gott bestehen könnte mit seinem eigenen Verhalten. Sie haben nicht erkannt, dass sie absolute Gnade brauchen. Sie haben ein Regelwerk aufgestellt, im Auszug und in der Neudefinition der Gebote, die ihnen gegeben wurde, und haben es dem Volk auferlegt, dass sie danach handeln sollen. Und Jesus findet, und da könnt ihr Matthäus 23 durchlesen, Jesus findet da ein klares Urteil. Er sagt zu ihnen, ihr legt dem Volk Bürden auf, unnötigerweise. Ihr macht ein Gesetz aus dem Gesetz heraus und das legt eine Last auf die Menschen. Ihr haltet euch selbst nicht dran, was gar nicht möglich ist. Er sagt sogar, und das lese ich vor aus Matthäus 23, Vers 13, wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, und daran erkennt man, dass es ums Heil geht, nicht um die Heiligung, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt, ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Sie verbiegen das Evangelium so sehr mit diesen Regeln, mit diesen Zusatzgesetzen, dass die Leute gar nicht mehr wissen, worum es geht. Und dass sie nicht dazu kommen, ihre Sündhaftigkeit zu erkennen und zu merken, da ist ein Jesus, der lädt mich ein und ich kann aus Gnade gerettet werden und zwar nur aus Gnade. Nein, du dies, du jenes, mach das, verzehnte das, halte dich so dran, den Sabbat am besten so. Und Jesus sagt, ihr werdet ein schweres Gericht, deshalb werdet ihr ein schweres Gericht empfangen, weil ihr so eine Last auf die Leute legt und ihnen den Himmel verschließt und es unmöglich macht, eine gute, klare Beziehung zu Gott zu führen. Und sein Abschluss, Matthäus 23, Vers 28 ist, und das ist so schrecklich wie warnend an uns, nicht so zu sein. Er sagt so, erscheint ihr äußerlich als den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Schaut so aus, als ob ihr so geistlich und gerecht seid, aber innen drin seid ihr gesetzlos, ihr achtet das Gesetz Gottes nicht und diese Bedingungen, damit man Beziehung mit ihm führen kann, und seid Heuchler. Der menschliche Versuch der Selbstrettung ist einfach töricht. Zu denken, ich kann was tun, um Gott zu gefallen, damit er mit mir Beziehung führt. Und ich hoffe, das verstehen wir alle, dass wir Gottes Gnade absolut brauchen und dass es nichts gibt in deinem Leben. Aus dem heraus, dass wir ein böses Herz haben, was wir bringen können, das ihn beeindruckt. Und dass wir mit dem zerbrochenen Leben und mit dem Scherbenhaufen, den wir haben, einfach zu Gott gehen und sagen, ich will Beziehung mit dir. Und das Kreuz annehme und ein Leben mit ihm starte. Und aus dieser Entscheidung heraus, mein zerbrochenes Leben abzugeben und zu sagen, ich kann es eh nicht, ich kann Gott nicht beeindrucken, ich kann nichts tun, was gut genug ist für Gott. Ich fange eine Beziehung an. Daraus entsteht eine Verpflichtung. Die nennt sich Gehorsam. Und welchen Rahmen hat dieser Gehorsam? Und was ist das genau? Wie muss ich gehorsam sein, dass es Gott gefällt? Und die erste Feststellung, ich habe es gleich drauf geschrieben, Gehorsam ist nicht die Beziehung. Gehorsam ist nicht die Beziehung zu Gott, sondern Gehorsam bildet oder schafft die Grundlage, damit Beziehung zu Gott möglich ist. Das heißt, ohne Gehorsam kannst du nicht eine Beziehung zu Gott führen, aber Gehorsam selbst ist nicht die Beziehung. Es schafft den Raum der Beziehung, aber es ist nicht die Beziehung. Und Jesus sagt im Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Da geht es einfach darum, nah bei Gott zu sein. Du, ich, jeder von uns ist eingeladen, mit Gott eine Beziehung zu führen. Nimmst du die Einladung an oder nimmst du die Einladung nicht an, dann kann keine Beziehung stattfinden. Nimmst du die Einladung an, aber verhältst dich so, dass du nicht bei Gott sein kannst, kann auch keine Beziehung stattfinden. Nimmst du die Einladung an, und das wünsche ich mir für euch, und du verhältst dich gottgemäß. Steckst deine Mühe rein, gottgemäß zu leben. Weil gelingen ist immer noch was anderes, als sein Herz Gott zuzuwenden. Uns gelingt allen das nicht. Dann ist Beziehung mit Gott möglich. Also weder die falsch verstandene Freiheit, ich habe die Gnade, jetzt kann ich alles tun und lassen, was ich will, noch der Gehorsam an sich, einfach nur knechtisch irgendwas zu tun, schafft Beziehung zu Gott. Die Beziehung geht darüber hinaus. So zu tun, als gäbe es keine Gebote für die Beziehung, ist auch Sünde und Lieblosigkeit. Du kannst nicht behaupten, du liebst Gott und sagst, ich bin aber ungehorsam. Warum ich das jetzt sage? Es gibt einen gleichbedeutenden Satz, das ist ganz spannend. Ich hatte die Diskussion ganz oft oder das Gespräch ganz oft. Wenn ich sage, du kannst keine Beziehung zu Gott haben, weil du nicht gehorsam bist, da gibt es Leute, die kriegen sofort Schnappatmung. Oh, das geht gar nicht. Wie kannst du sowas sagen? Wenn ich den gleichen Leuten aber sage, du liebst Gott nicht, weil du nicht bei ihm sein willst, sage ich, ja, das ist richtig. Das ist auf jeden Fall richtig. Aber das ist das Gleiche. Wenn ich von vornherein Gehorsam ablehne, lehne ich die Nähe Gottes ab. Und ich kann den Satz eigentlich äquivalent austauschen. Und es ist ganz wichtig, dass wir uns als gläubige Menschen hinstellen und sagen können, und wirklich von Herzen sagen können, ich will Gott gehorsam sein. Das muss ich können. Also wenn ich das selber sage, stellen sich mir manchmal die Haare selber auf bei mir, was das bedeuten kann. Aber ich will es trotzdem. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Und das ist vielleicht der wichtigste Punkt überhaupt. Gehorsam ist keine Sache, die dir von außen diktiert werden kann. Das hat was mit deinem Herzen zu tun, in dir drin. Du kannst in eine Gemeinde gehen und eine Gemeinde hat den Auftrag Gottes und das Mandat dafür, Ordnung in der Gemeinde zu halten. Und die können dich zur Ordnung rufen in gewissen Dingen. Und du kannst dich nachher so verhalten, wie sie es dir gesagt haben. Und das heißt nicht, dass sich dein Herz verändert hat oder dass du die richtige Herzenshaltung dazu hast. Gehorsam, der gottgefällig ist, der hat was mit deinem eigenen Herzen zu tun. Den kann ich dir nicht aufdiktieren und ich kann dir nicht sagen, was du da alles machen musst. Das kann ich nicht. Es ist die Frage, wie sieht es in deinem Herzen aus? Wohnt der Heilige Geist und trägt er den Wunsch, ein gottgefälliges Leben zu führen? Oder trägt er das nicht? Das hat was ganz tief in dir drinnen zu tun. Und ja, manche Sachen schmecken uns nicht. Und manche Sachen, und ich bin selber so, und wir als Menschen sind so, wir haben Probleme, wenn uns von außen immer gesagt wird, was wir machen sollen, jeder von uns. Wir sind Rebellen, alle. Der eine mehr, der andere weniger. Das sind wir alle. Aber Gottes Nähe erfordert einfach dem aus seinem Wesen heraus definierten Regelsatz. Und wer bin ich? Oder wer bist du? Oder wer sind wir, dass wir weiser sein wollen wie Gott und diese Bedingungen regeln? Normen Gottes etwas hinzufügen, wegnehmen oder meinen, wir könnten den Menschen mehr Freiheit und Sicherheit haben, weil wir es genauer definieren, weil wir was dazugeben, weil wir was weglassen. Wie arm, unverständig, töricht oder dumm müssen wir sein, wenn wir glauben, wir können mehr helfen und besser helfen, wenn wir die Regeln Gottes oder das, was er uns in seinem Wort wiedergegeben hat, verändert. Und das betrifft die Definition von Mann und Frau. Vor allem jetzt gesellschaftlich wurde da vieles umdefiniert. Da hat Gott ganz klare Sachen dazu. Kind und Eltern oder die Ehe, die Ältesten zur Gemeinde. Da gibt es klare Regelungen. Sie sind gesund und sie stammen aus dem Wesen Gottes. Wir sollten sie lieben. Wie ich als Arbeitgeber, wie ich als Arbeitnehmer mich verhalte, wie ich als Single unterwegs bin, als Jugendlicher. Es gibt nichts, was gesünder und näher bei Gott sein könnte, als das, was Gott uns in seinem Wort mitgegeben hat. Und die Gemeindeleitung, und da spreche ich jetzt auch die Gemeindeleitung an, die Gemeindeleitung sind die Hüter des Wortes. Und jeder, der ein Leiteramt in der Gemeinde hat, sollte sich auch wirklich hüten, sich für weiser als Gott zu halten und dem Rahmen etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Was wissen wir, wenn wir etwas dazugeben, was im Wort Gottes fehlt oder genauer zu definieren? Wir kennen das Zäune um Zäune, damit man ja nicht sündigt. Da sollten wir uns hüten davor, das zu tun. Oder zu sagen, es ist etwas veraltet, nicht lebbar oder kommt aus einer anderen Zeit. Wir würden gegen Christus arbeiten. Wir sollten uns davor fürchten und hüten. Allein die Schrift, allein Christus. Ganz wichtige Schlagworte. Das sollte unser Anspruch sein. Um der Gemeinde willen, in der Gemeinde sollten wir das hochhalten. Ich weiß, dass wir das tun. Also es ist jetzt keine Kritik an euch als Gemeinde, ne, oder an euch als Gemeindeleitung. Das meine ich nicht. Ich glaube, ihr macht das gut an vielen Stellen. Also ich kann nicht überall reinblicken. Diese Frage musst du an dein Herz stellen. Welche Motivation trägst du in dir, wenn es um Gehorsam geht? Welche Motivation trägst du in dir? Wenn deine erste Reaktion ist, ach Gehorsam, lass mich in Ruhe damit. Das ist doch alles Quatsch. Das ist nicht so. Da wünsche ich mir, dass du eintauchst in das Wesen Gottes und aus dem Wesen Gottes heraus kennenlernst, warum er die Gebote gegeben hat. Und dass das eine gute Verbindung hat. Dass Gesetze und Gehorsam keine negative Note mehr für dich haben, sondern eine positive, weil sie zusammengehören. Gott und die Gebote sind eins. Das ist nicht irgendwas Ausgedachtes, um dich zu gängeln. Das ist gut für dich. Das kommt aus seinem Wesen und es steht in Verbindung mit Gott. Und es sollte uns positiv sein im Herzen. Oder hast du eh ganz tief den Wunsch in dir zu sagen, ich will gehorsam sein. Das wünsche ich mir für dich. Wir haben es von den Pharisäern gehört, ich lese es nochmal vor.
Jawohl.
Jawohl. So. Ich weiß, ich habe es aufgeschrieben. Hier, Matthäus 23, Vers 28, genau das wollte ich nochmal vorlesen. So erscheint ihr äußerlich vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlichkeit. In euch drinnen habt ihr diese Motivation, mit Gott zu reden. Und du kannst, und da kommen wir zum weiteren Punkt, du kannst aus Gnade gerettet sein und sündigen, weil du Gott beeindrucken willst. Oder weil du nachträglich meinst, daran knabbern sehr viele. Weil du nachträglich meinst, du müsstest dir noch was verdienen, weil dein Leben jetzt doch nicht so perfekt ist, wie das definiert wird in der Bibel oder wie Gott sich das wünscht. Und ich glaube, da sind wir alle am Knabbern. Jeder, der in sein Leben hineinschaut, sieht, es ist nicht so gut, wie wir es gerne hätten und wie wir es manchmal auch zeigen. Weil keiner läuft rum und sagt, das habe ich schlecht gemacht, das habe ich schlecht gemacht, hier habe ich Fehler gemacht. Und da kranken wir alle manchmal dran, dass wir drunter leiden. Wir sollten drunter leiden. Aber wir sollten nicht meinen, uns was bei Gott verdienen zu können, weil wir uns jetzt gerade mehr anstrengen. Es ist eine Herzenshaltung, die ganz entscheidend ist. Gehorsam ist nicht Gesetzlichkeit, das ist ein großer Unterschied. Gehorsam kann aber in seiner Motivation sündig sein und einen Charakter von Gesetzlichkeit in sich tragen. Bis dahin, dass du christlich erzogen wurdest, dich christlich verhältst und was in der Gemeinde darstellen willst und nie zum lebendigen Glauben gefunden hast. Es kann sich darin ausdrücken, dass du wiedergeboren bist, in der Gemeinde bist und deine Probleme hast und Gott beeindrucken willst. Es gibt viele Dinge. Und ich wünsche uns, dass wir das mit Paulus halten können, der im Korintherbrief sagt, es wäre das Kreuz in meinem Leben umsonst gewesen, wenn ich nicht mehr gearbeitet hätte als alle. Jetzt meine ich nicht, dass ihr mehr arbeiten sollt als alle, weil das kann immer nur einer machen. Ja? Und das hat Paulus schon gemacht. Aber er hat, um ein gottgefälliges Leben zu führen, weil er Gott geliebt hat und seiner Rettung zuliebe, weil das Kreuz in seinem Leben groß geworden ist und Gott ihm das zuteil werden hat lassen. Deshalb hat er sich gemüht, weil sein Herz ganz nah bei Gott war. Und ich frage mich manchmal auch, und das hat sich Paulus auch gefragt, vielleicht fragst du das manchmal auch, warum hat Gott mich gerettet? Also wenn ich mich umsehe und in mein Leben schaue und Menschen begegne, denke ich mir, da gibt es so viele nette, liebe Menschen. Warum mich? Was hab ich? Ich habe nichts, was ihn beeindruckt oder was toll für ihn ist. Genauso wenig wie alle anderen. Aber warum mich? Ich will dankbar sein, dass er es getan hat. Ich will uns zum Schluss eine Bibelstelle mitgeben. Und wenn ihr gut zugehört habt, dann findet sich genau alles, was wir gesprochen haben, in 4 Versen zusammengefasst, genau in der Bibelstelle nochmal wieder. Titus 2, 11 bis 15. Jetzt habe ich alles auf eine Folie gepackt. Ihr könnt das nicht lesen, weil es so klein ist. Aber ich lese es euch vor. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Das hatten wir besprochen. Kreuz Jesu, wir können nichts tun. Jesus bietet dir Gnade an, nimm sie an. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen, gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit. Es ist nicht egal, wie du als gläubiger Mensch lebst. Da ist Herausforderung für uns drinnen. Damit wir die Gottlosigkeit und auch die Gesetzlosigkeit ablegen können. Indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes, unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat. Wir warten auf den Herrn, dass er uns endlich vollkommen macht, weil wir hier unterwegs sind mit all unseren Fehlern und Schwächen und es nicht hinkriegen. Aber das erwarten wir, dass Gott kommt und das verändert. Um uns von aller Gesetz, also Christus ist gekommen, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu regnen, zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Er ist gekommen, um uns von Gesetzlosigkeit zu erlösen. Wir können nicht so tun, als gäbe es keine Gebote, die zum Wesen Gottes gehören. Diese Verquickung, ganz wichtig. Die gibt's und das sollten wir tun. Er reinigt uns zu seinem Eigentum, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Ich habe vor ein paar Wochen mit einem Freund diskutiert, sagt er, er findet das schön, dieses Hängematten-Christentum, dass alle meinen, Gottes Gnade kommt in ein Leben und dann können wir uns alle zurücklehnen und jetzt ist alles gut. Und sagt, wer kocht den Kaffee in der Gemeinde und wer putzt die Räumlichkeiten? Also irgendwer muss doch arbeiten und gute Werke tun, irgendwer muss aufstehen, irgendwer muss sich anstrengen und irgendwer muss die Entscheidung treffen, Gas zu geben. Sonst funktioniert der ganze Sonntag nicht. Oder wir fühlen uns bald nicht mehr wohl, weil dann wird sich hier der Staub sammeln. Betrifft euch nicht? Na, vielleicht nicht jeden. Aber wenn man sieht, was die letzten Wochen hier passiert ist, dann betrifft es euch gerade sehr wenig. Ne? So, aber das ist wichtig. Ne? Und dann sagt er zu Titus nochmal, dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Ich wünsche mir für unsere Gemeinde, und das ist mein Abschlusswort, ich wünsche mir für unsere Gemeinde, dass wir alle aufstehen können und sagen, ich will Gott gehorsam sein, und zwar genau dem, was er uns gesagt hat, dass wir eine Gemeindeleitung haben, die diesen Rahmen für uns heilig hält und uns darin führt, und dass wir Menschen einladen, und das ist ganz wichtig, so wie Jesus, nämlich nicht hingehen und sie schon beurteilen, sie sind noch außerhalb der Gemeinde, die müssen nicht heilig leben, bevor sie zu Jesus gekommen sind, die müssen nicht sündenfrei gewesen sein, die haben noch keine Herausforderung der Heiligung oder sich an die Gebote Gottes zu halten. Das heißt, jemand, der noch nicht wiedergeboren ist, dem sollten wir einfach mit Gnade begegnen, weil es das Einzige, was er braucht. Und wenn er in die Gemeinde gekommen ist, dann fangen die Herausforderungen an. Und nicht alle mit einmal, Schritt für Schritt, miteinander, im Guten. Dass wir mit freiem Herzen Menschen dazu einladen und das leben, was Gottes Wesen entspricht, um ganz nah bei ihm zu sein. Das wünsche ich mir für uns. Amen.